Wir stecken da in dieser Predigtserie Scham oder Würde und sind am Schluss angelangt und biegen es aufs letzte Kapitel ein und möchten uns vor allem mit Würde und Ehre auseinandersetzen. Ja, Scham ist am Schluss ein Gefühl, das jeder Mensch von uns kennt. Jeder Mensch kennt das Gefühl, was es heisst, sich für sich selber vielleicht zu schämen oder einfach fremd zu sein, nicht dazuzugehören, nicht der Norm zu entsprechen, eben nicht so zu sein wie alle anderen oder wie wir uns das vorstellen oder wie die anderen sich das vorstellen, dass wir dann hätten sein oder sollen sein. Eben einfach vielleicht nicht der Norm zu entsprechen. Bei mir ist das unter Umständen oder etwas von vielen Sachen gewesen, dass ich immer der Kleinste gewesen bin in der Klasse. Ich bin der Gartenzwerg gewesen. Ich bin der, der verspottet worden ist, weil er halt der Gartenzwerg war. Und das hat mir ganz viel Spott, Hohn, Prügel und Schläge eingebracht. Oder eingebracht, gerade am Anfang von meiner Schulkarriere, als ich da gestartet habe. Für viele ist das Gefühl Scham, etwas, was zum Menschsein gehört. Ja, die meisten finden das Gefühl ja dumm. Keiner sagt so, yippie, ich habe mich wieder mal für mich geschämt. Sondern die meisten sagen, naja, ich habe mich wieder mal für mich oder für Fremde oder für andere oder was auch immer, oder für meine Familie müssen schämen. Die meisten sagen nicht das mit einem freudigen Gesicht, sondern eher mit einer bedenklichen Miene, mit einer Miene, wo man zurücktretet. Und irgendwie trotzdem entkommen wir dem Gefühl nicht. Schon ganz am Anfang vom Mensch gehört das Gefühl ja zum Menschsein dazu. Adam und Eva greifen von dieser Frucht, essen von dieser Frucht, merken, dass sie nackt sind und schämen sich für sich selber. Sie schämen sich von ganz am Anfang. Über tausende Jahre Menschheitsgeschichte haben wir es nicht geschafft, das Gefühl abzulegen. So viel zur Evolutionsgeschichte. Irgendwie sollte das etwas Negatives sein, etwas, was die Menschen hätten können realisieren, ist etwas nicht Gutes. Und trotzdem stehen wir heute da und reden über ein Thema, das hochaktuell ist, brandaktuell, jeder von uns irgendetwas angeht. Und jeder Mensch merkt, hey, das Gefühl, das kenne ich. Bei mir hat das so Strategien entwickelt, dass ich mir nachher gesagt habe, ich will mich nicht mehr länger über das oder für das schämen, was Menschen über mich denken, was Menschen über mich sagen. Weil Menschen sagen ganz viel, wenn ein Tag lang ist. Und sie sagen auch viel, was nicht stimmt. Und so habe ich gefunden, das stimmt nicht, wenn Leute mich auslachen aufgrund von meiner Größe, mich verspottet. Und ich habe beschlossen, mich zu wehren. Ich habe beschlossen, meinen Helm anzulegen. Das symbolisch natürlich, der ist mir viel zu gross. Aber im symbolischen Hinsicht natürlich. Naja, um das bin ich ja nicht der da gewesen, soll man das schnell sagen. Das ist auch eine Symbolik. Habe ich meinen Helm angezogen und habe gesagt, jetzt wehre ich mich. Jetzt bin ich bereit, auch mal für mich und meine Würde herzustehen. Ich bin auch jemand. Und wenn es das fordert, dass ich das einfordere, dann will ich das machen. Dann stehe ich her für mich. Und ich will mich nicht weiterhin über das definieren lassen, was Menschen über mich denken, sagen, fühlen und mir sagen, ich sei der, wo sie denken. Für mich ist es so ein innerer Antrieb geworden, könnte man sagen. Doch reicht das am Schluss, frage ich mich immer wieder. Das frage ich mich noch heute. Mit dem inneren Antrieb, mit unseren Fähigkeiten und Begabungen, mit all dem, was Gott uns geschenkt hat, können wir ganz viel erreichen. Das ist so. Und oftmals haben wir das Gefühl, wir könnten mit dem weniger erreichen, als es dann wirklich geht. Es gibt Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich habe keine Gaben. Und ich denke, was redest eigentlich du? Jeder Mensch hat Gaben, Fähigkeiten bekommen, die reichen meistens viel weiter, als dass wir das Gefühl haben, sie reichen. Ist ja gut, dass man das einander immer wieder mal sagt. Aber ich frage mich, wie weit reicht es am Schluss? Reichen unsere Fähigkeiten oder unser innerer Antrieb am Schluss, Scham wegzudrücken, zu unterdrücken, vielleicht gar nicht zu spüren, nicht zu merken oder schamfrei zu sein? Kann ein Mensch sich in jeder Situation angemessen verhalten? Vielleicht richtig zu reagieren, sich zu verteidigen, wie es ihm gebührt. Oder wie wir das Gefühl haben, gebührt es uns. Sind unsere Möglichkeiten genug gross? Frage ich mich auch heute noch. Ich persönlich zweifle aber daran, dass sie effektiv nachher genug gross sind. Meine Möglichkeiten, mein Wille, glaube ich, denn aufgrund von den Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben, und auch ich meinte, habe ich jemand einmal gehört, von Menschen reichen am Schluss nicht aus. Wisst ihr warum? Aber wenn Menschen vieles erreichen können. Hey, Menschen sind auf den Mond geflogen, was ich heute noch staune. Doch, wo endet die menschlichen Möglichkeiten? Ich glaube, sie endet irgendwo dort, wo menschliche Grenzen uns gesetzt sind. Weil du und ich Menschen sind. Wir sind nicht was anderes. Wow, Halleluja, zum Glück sind wir Menschen und Menschen sind super. Aber es hat Grenzen. Der Mensch wird nie ein Vogel sein und wird nie so elegant fliegen können wie ein Vogel. Und wer das bestreitet, soll mal die Videos schauen von den Gebrüdern Wright, wie sie so ab den Hausdächern geflogen sind und wie elegant oder eben nicht elegant das am Schluss ausgesehen hat. Menschen werden nie sein wie ein Vogel. Ja, wir können Flugzeuge bauen, einverstanden. Aber ist es wie im Vogelfliegen? Nein, ist es nicht. Weil uns menschliche Grenzen gesetzt sind. Und die menschlichen Grenzen, die gilt es halt anzunehmen. Und ich sage, ist ja gut so. Ist okay. Wir sind Menschen. Ist okay. Mit allen Möglichkeiten und an Grenzen, wo das halt dann mit sich bringt. Und ich frage mich, was heisst denn das aufgrund von unserer Geistlichkeit, für unseren Glauben? Was heisst denn das, wenn man die Grenzen versucht anzunehmen, zu respektieren, wenn man merkt, dass man als Mensch an Grenzen stößt, dass uns eben am Schluss nicht alles möglich ist. Es ist uns viel möglich, aber nicht alles. Und was heisst das für unseren Glauben? Angestoßen an diesen Grenzen habe ich mir eingestehen, wenn ich es letzten Sonntag ein bisschen ausgeführt habe, dass ich am Schluss ganz vieles nicht verstanden habe. Gerade jetzt in geistlicher Hinsicht. Ich habe ganz vieles von dem, was Jesus geredet hat, nicht verstanden. Ich habe vieles nicht kapiert. Ich habe den Plan oder die Idee, die Jesus für mein Leben hat, habe ich nicht verstanden. Und durch das habe ich ihn auch nicht umsetzen. Das ist immer so. Wenn du etwas nicht verstanden hast, kannst du es auch nicht umsetzen. Oder in den meisten Fällen nicht. Und ich habe mir das eingestehen und ich habe am Schluss zurückschauen. Ich bin vielleicht in meinem Leben durch das auch ganz viele Punkte hergeführt worden, wo ich gescheitert bin. Aufgrund von dem, dass ich viele Sachen nicht verstanden habe. Das zu erkennen war für mich sehr heilsam. Es sind so heilsame Erkenntnisse. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige in diesem Raum, der schon so Erkenntnisse gemacht hat. So heilsame Erkenntnisse. Ich sage heilsame Erkenntnisse, nicht schmerzlose Erkenntnisse. Wir Menschen haben oftmals das Gefühl, wir können Sachen lernen ohne Schmerzen, Mühe, Schweiß und Tränen. Es wäre wunderschön. Und ich wünsche es mir doch manchmal auch. Es gibt Filme, wo das möglich ist, wo man sich in so Stecker reinjagt, ins Hirn oder so, wo man dann Sachen in 2 Stunden lernen kann. Wäre fantastisch. Wäre fantastisch, wenn ich Sprachen könnte lernen in 2 Stunden. Boah, das wäre voll cool. Weil ich dann meistens den Fleiss nicht aufbringe, dann wirklich gut zu lernen. Weil für das, es kostet ja was. Es kostet Mühe, Schweiß und Tränen. Und ich würde gerne gut Klavier spielen können. Ich kann überhaupt nicht Klavier spielen. Eben, weil man muss üben. Man muss halt üben. Es kostet halt was. Und wir Menschen haben oftmals das Gefühl, es gäbe wichtige, oder wir können wichtige Lektionen im Leben lernen, ohne Mühe, Schweiß und Tränen zu haben. Und ich glaube, das geht nicht. Das ist eine Illusion. Das sind auch so eine menschliche Grenze vielleicht. Etwas wirklich zu lernen, kostet uns in den meisten Fällen was. So sagt Jesus in Lukas 5, Vers 31, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich als gesunder Mensch, mindestens jetzt, würde sagen, naja, ist ja klar. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Naja, ich würde aufgrund von meiner hohen Franchise sowieso nicht zum Arzt gehen, weil am Schluss kannst du sowieso, bist der Depp, der alles selber zahlen kann. Also bist du lieber ganz, ganz lang gesund, dass du ja nie krank wirst. Und ich würde dem ja beipflichten. Ich würde sagen, am Schluss ist ja der Arzt da für die Kranken und nicht für die Gesunden. Als Gesunder gehst du nicht zum Arzt. Völlig einverstanden, würde ich sagen. Logisch. Doch Jesus sagt im gleichen Evangelium, Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn, man könnte auch sagen, Jesus selber, er sagt, ich bin gekommen zu suchen, oder ich bin gekommen zu suchen und zu retten, wer oder was verloren ist. Und ich glaube, da ist der Hund begraben. Mindestens ist er bei mir dort begraben gewesen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen heute Morgen, der da drin sitzt, ganz ähnlich. Und dann kommen mit auf den Weg. Bei mir war der Hund begraben, indem ich nicht begriffen habe, von was Jesus da redet. Nützlich ist es so in der Bibel, wenn man etwas nicht begreift, wir haben einen Satz oder so. Ich treffe jemanden mal auf einen Satz, wo ich denke, so, wow, ist schon crazy, weil ich den noch in der Bibel stehen. Und da hilft es manchmal, den ganzen Kontext anzuschauen. Wir haben manchmal so das Gefühl, dass irgendwelche Sätze einfach so in der Weltgeschichte rumstehen, wo in der Bibel stehen. Ja, aber das ist in den wenigsten Fällen so. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist es nie so in der Bibel. Das steht immer in einem gewissen Zusammenhang, in einem gewissen Kontext in der Bibel. Und so ist es ein guter Morgen. Heute Morgen wenn wir das kurz anschauen, was denn der Kontext ist von dem Satz. Ja, wir befinden uns da in der Geschichte von Zachäus. Sicher am einen oder anderen bewusst die Geschichte oder schon mal gehört. Ich habe sie als junger Bub ganz, ganz viel mal hören, weil mein jüngster Bruder seine Lieblingsgeschichte war. Und er hat immer nur die wollen hören und er hat dann immer wählen und dann ist immer die hören. Jedenfalls kenne ich sie sehr gut. Und ich stelle mir die Geschichte so vor: Jesus zieht durch Jericho. Und er war erkennbar als Rabbi. Und Rabbis sind auch äußerlich mit ihren Kleidern erkennbar gewesen. Und dann sind Leute diesen Rabbis nachgefolgt. Gewisse haben sie ihre Nachfolge gerufen, haben gesagt, folge mir nach. Das, was Jesus gemacht hat, war völlig natürlich. Das Rabbis, das war wie ein Hochschulstudium von der damaligen Zeit, wenn Rabbis dich in ihre Nachfolge gerufen haben. Und so hat Jesus das auch gemacht. Seine Jünger sind mit ihm mitgekommen, sind die 4 Jahre da mit ihm durch Israel gezogen. Und dann ganz viele Leute haben dann immer wieder gehört, dass Jesus ja unterwegs ist und haben ihm sich dann immer angeschlossen. Und da ist so eine Traube ihm nachgelaufen. Und wenn dann die Trauben, in der Schweiz haben wir immer das Gefühl, jetzt sitzt man ab, wenn etwas erklärt. Und in Israel ist das so gewesen, man ist häufig gelaufen. Man ist in den wenigsten Fällen gesessen, wenn man etwas erklärt hat. Also man ist gelaufen. Und die Leute sind so mitgelaufen mit Jesus und sie sind auf Jericho reingekommen und so durch die Städte gezogen. Das ist dann nicht so schnell gegangen, sondern ist relativ langsam gegangen, die Trauben. Ja, Jesus hat etwas erklärt, ist mal stehen geblieben, hat auf etwas gezeigt, hat auf ein bekanntes Bild hingewiesen und ist weitergelaufen. Und einer in dieser Stadt, der Zachäus, hat gehört und gesehen, dass der Jesus kommt. Diesen Rabbis ist häufig ihren Ruf vorausgeeilt. Man hat gehört, dass der kommt. Und hat er sich überlegt, ich bin nicht so gross, eine Parallele von ihm zu mir, dass er nicht so gross ist. Und er hat gewusst, wenn ich den Jesus sehen möchte, dann würde ich alle Leute umringen. Ja, dann ist der umringt. Sie sind ganz nahe, häufig hergekommen. Und dann sehe ich den nicht. Dann sehe ich ja nicht, ich höre ihn vielleicht nicht einmal. Also steige ich auf einen Baum auf und schaue mal, wo er herzieht, wo er durchzieht. Das war ein schlauer Mann, der wusste, wo er aufsteigen. Und ist aufgestiegen, dass er nachher Jesus sieht. Jesus zieht mit seinen Leuten vorbei, haltet bei dem Baum an und sagt, Zachäus, komm mal runter. Heute Abend komme ich in dein Haus. Heute Abend komme ich zu dir. Heute Abend nehme ich bei dir Wohnung ein. Heute Abend komme ich zu dir an den Tisch und esse an dem Tisch. Könnte man es auch anders sagen. Zachäus, so freudig, weil er hat ja nur mindestens Jesus gesehen, so freudig, kommt runter und bemerkt nicht mal, dass Jesus sich gerade selber eingeladen hat. Nach Schweizer Tradition eher nicht so höflich. Und er hat gesagt, hey, ich lade mich heute Morgen bei dir ein, ich tue mich gerade bei dir heute satt fressen. Egal, jedenfalls war er so happy gewesen, so happy, dass er gesagt hat, hey, ja, ich komme gerade runter und stehe gerade dran her und komme zu Jesus. Die Leute, die um Jesus herumgestanden sind, haben sich natürlich geärgert. Warum? Warum haben sie sich geärgert? Sie haben gesagt, warum zieht Jesus, warum redet Jesus überhaupt mit dem Sünder? Nein, Zachäus war ein Zöllner. Für viele auch ein Dieb und ein Betrüger. Ja, das waren die, die vor der Stadt draussen, bei den Eingangstoren, häufig Zollwärter waren. Und die hatten die Aufgabe, den Zoll einzutreiben. Also da sind Leute aus dem Land, haben ihre Ware auf dem Marktplatz verkaufen und für das musst du Zoll zahlen, weil der Marktplatz häufig in Städte war. Da musst du den Zoll zahlen. Und die Zöllner sind natürlich auch aufgrund von dem als Betrüger oftmals verschumpfen worden, weil sie vielleicht das ein oder andere Mal auch vielleicht in die eigene Tasche hineingewirtschaftet haben. Eine weitere Parallele zwischen mir und dem Zachäus, also nicht, dass ich mich jetzt selber gerade als Bandit und Betrüger bezeichne, sondern wenn man meinen Namen nimmt, Zehnder, der Name Zehnder steht für Zehntherren. Das ist so ein bisschen unterer mittlerer Adel gewesen, gerade in der Schweiz. Und das sind die gewesen, die den Zehnti für die Kirche eingetrieben haben. Häufig den Zehnti für die Kirche und vielleicht den Zehnti für sich selber. Ja, ich muss ja schauen, wo du bleibst. Das heißt schon im Mittelalter, das musst du auch heute schauen. Und von dem her, war es offensichtlich, dass Jesus gerade mit einem Sünder redet. Das hat jeder gewusst. Und die Leute sind hässig geworden und haben gesagt, warum geht er zu dem ins Haus ein? Das darf doch nicht wahr sein. Und trotzdem hat er es gemacht. Jesus ist zu einem offensichtlichen Sünder ins Haus hineingegangen. Und es hat den Leuten missfallen. Und es kommt zu folgender Szene. Wenn wir Vers 8 bis 10 lesen, ich tue es euch mal schnell vorlesen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist deinem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Zachäus war so beeindruckt von dieser Story, von dem Moment, dass er von Jesus in sein Haus, dass Jesus gesagt hat, ich komme in dein Haus, dass er irgendwie ist zu einer Szene gekommen, ich weiß nicht, wie lange die war oder so, aber irgendwie ist es zu einer Szene gekommen, dass er überführt worden ist. Und er hat gesagt, aufgrund von dem möchte ich das, was ich nicht in Ordnung gemacht habe, das, was ich betrogen habe, das, was ich mich vielleicht unrechtmäßig mich bereichert haben, das möchte ich wieder in Ordnung bringen. Das ist noch spannend, denn wenn Leute auf Jesus treffen, ist es noch oftmals so, dass sie konfrontiert werden mit ihren Sünden. Das ist noch spannend in der Bibel, wenn man das durchgeht. Und das Spannende ist, dass wenn Leute mit Jesus konfrontiert sind, ist, dass sie es selten abstreiten. Also sie werden wie so überführt. Das finde ich fantastisch. Bei Jesus werden Menschen überführt auf eine gute Art und Weise. Und er hat gesagt, ich möchte alles wieder in Ordnung bringen. Und das sogar so, wie er nicht hätte müssen. Sondern wenn ich Menschen betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. So, wie man es nicht hätte müssen zurückgeben. Er hat irgendwie erkannt, was bei Jesus wichtig ist und Sache ist. So sagt Jesus im Vers 10, denn der Sohn des Menschen, also ich, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich glaube, da ist der Hund begraben. Der Zachäus hat genau das begriffen, hat genau begriffen, was jetzt gefragt ist von ihm. Jesus ist zu ihm gekommen und er hat begriffen, ja, Jesus, er redet von mir. Ich bin einer von denen, der verloren ist. Jesus redet am Schluss von mir. Und er hat das begriffen. Er hat gesagt, hey, Jesus ist für mich gekommen. Da merkt man, wie sich aus Kapitel 5 und Kapitel 19 die beiden Verse, die ich vorgelesen habe, verbindet. Er hat begriffen, dass Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und wahrscheinlich hat Zachäus begriffen, ich bin krank. Es stimmt etwas nicht mit mir. Ja, Jesus ist gekommen, eben für nicht die Gesunden, sondern für die, die krank, angeschlagen, verletzt oder eben Scham empfinden. Er ist nicht für die Gesunden gekommen. Als Bub, wenn mir das meinem Vater erzählt hat, habe ich mich immer gefragt, das ist doch unfair. Ich als Bub bin oftmals nicht verletzt gewesen und habe gefunden, ja, super. Dann ist er ja nur für die Kranken gekommen, also nur für die blinden Lahmen und ich weiß auch nicht, was die halt in der Bibel beschrieben worden sind, aber ich bin weder blind noch lahm, ich bin gesund. Dann ist er dann nicht für mich gekommen. Habe ich nicht etwas dafür, dass ich gesund bin? Das hat für mich nicht Sinn gemacht. Ich habe immer gefunden, dann ist Jesus ja nicht für alle gekommen. Dann ist er einfach für die krank sind gekommen und nicht für die gesund sind. Das hat mich nicht eingeleuchtet. Als Bub. Und ich habe nicht begriffen, was Jesus mir eigentlich sagen wollte. Meine Lösung war am Schluss Leistung. Ich habe gesagt, wenn ich halt ausgelacht werde in der Welt, dann zeige ich der Welt, was ich kann. Und wenn ich gesagt habe, wir Menschen viele Fähigkeiten und Begabungen, es lässt sich ganz vieles mit dem Menschsein erreichen. Und das habe ich halt dann gemacht. Ich wollte viel erreichen. Und ich habe auf meine eigene Leistung und meine eigenen Fähigkeiten gesetzt. Das war meine Strategie, wenn ich mit Scham umgegangen bin im Leben. Das war meine Art und Weise, wie ich gefunden habe, wie ich damit umgehe. Doch Jesus sagt, ich bin gekommen für die, die verloren sind. Und das finde ich das Eindrücklichste an dieser Geschichte. Dort, wo Jesus ist, der kehrt irgendwie eine Veränderung ein. Denn im Grunde genommen ist das Bild vom Kreuz, wenn ich gesagt habe, letzten Sonntag, wir enden beim Kreuz und kommen wieder zum Kreuz her. Am Schluss ist das Bild vom Kreuz das, was Zachäus begriffen hat. Er hat begriffen, dass wenn das Kreuz in seinem Leben, wenn Jesus in seinem Leben relevant wird für ihn, dann hat das Veränderung, dann kehrt etwas in ihm ein. Jesus hat gesagt, ich komme, Zachäus, komm da runter, ich komme heute in dein Haus. Am Kreuz steht nämlich nicht nur, dass Menschen von ihrer Sünde überführt werden, sondern es passiert auch, dass Jesus in ein Haus einkehrt. Ja, Zachäus hat nicht nur erkannt, dass er Sünder ist und Sachen wieder in Ordnung bringen soll, sondern auch, dass Jesus bei ihm ins Haus eingekehrt ist, zu ihm gekommen ist, zum offensichtlichen Sünder, wo ja jeder gewusst hat, warum geht Jesus ins Haus von einem Sünder ein? Hat er es verdient? Jeder hat gewusst, er hat es nicht verdient. Zachäus wahrscheinlich auch. So offensichtlich, dass der Rabbi, der vor dem Haus von Zachäus steht, ein ehrenvoller Mann war. Das hat jeder gewusst. Weil die Menschen sind ihm ja nachgefolgt. Sie haben gewusst, das ist ein Mann, der ehrenvoll ist, der würdevoll ist, der hohe Würde hat, der uns unsere Fragen beantworten kann. Und der geht ins Haus von einem Sünder. Und wisst ihr, wer das auch gewusst hat? Jesus. Jesus hat doch auch gewusst, dass der Zachäus das nicht verdient hat. Das war wahrscheinlich der Erste, der das gewusst hat. Jesus hat doch auch gewusst, dass der es nicht verdient hat. Aufgrund von seinen Taten, aufgrund von dem, was er gemacht hat. Aufgrund von dem, was er ist. Nämlich ein Betrüger. Der Jesus weiß das auch. Und das ist das, was bei Jesus passiert. Trotz allem zieht er ein in das Haus von dem Zachäus. Nimmt dort Platz und wohnt mit ihm. Nämlich am Kreuz wird nicht nur deutlich, die Schuld von dieser Welt, es wird nicht nur deutlich, dass Jesus gestorben ist, es wird nicht nur dein Leben offenbar und meins, es wird nicht nur deutlich, was alles Sache ist, sondern es kommt auch die Rettung von dieser Welt. Es kommt auch am Schluss deine und meine Rettung. Es kommt auch am Schluss deine und meine Wiederherstellung, wird sichtbar an dem Zeichen von dem Kreuz. Für falschen Stolz, wenn ich ihn als Sohn von meinem Papi hatte, als junger Bub, ist wie kein Platz. Ich bin doch da gestanden und gesagt, ich bin gesund, nur weil ich nicht verstanden habe, was Jesus gesagt hat. Ich habe das Gefühl, keine Krankheit ist etwas, wenn Menschen einfach offensichtlich verletzt sind. Wenn sie irgendein Bein abhaben oder irgendetwas gebrochen haben oder irgendetwas eingibst oder irgendwie etwas nicht gesehen oder irgendwo eine Fleischwunde haben oder so, dann ist irgendjemand krank, dann braucht er einen Arzt. Und ich habe nicht verstanden, von was Jesus redet. Ich habe nicht verstanden, dass Krankheit doch viel mehr ist als nur das Offensichtliche. Als das, was man sieht. Als das, was vor meinen Augen ist. Genau der gleiche Fehler, den ich meinen Freunden vorgeworfen habe, weil sie mich ausgelacht haben aufgrund von meiner Grösse, habe ich selber gemacht. Das Gefühl, keine Krankheit ist nur das, was man sieht. Sondern Krankheit kann ja ganz viel mehr sein. Das kann auch seelische, geistliche Verletzungen sein, wo Menschen zugefügt worden sind oder wo sie krank sind. Und ich musste zuerst als Bub eingestehen, dass auch ich gemeint bin. Und es hat lang gedauert, bis ich das kapiert habe. Bis ich so von meinem Stolztreppli oben runtergegangen bin und musste begreifen, dass Jesus ja von mir redet. Da ich doch grosse Verletzungen habe, sie einfach auf eine andere Art und Weise haben wollen, übertünchen. Mein Stolperstein war am Schluss der Stolz. Der Stolz, der es nicht zugelassen hat. Der Stolz, den ich es jedem anderen wollte zeigen. Am Schluss war es der Stolz, der mich zwar erkennen lassen hat, dass ich auch jemand bin. Und das ist richtig, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ich bin auch jemand. Und ich darf nicht einfach umgeschupft werden. Genau gleich wie ihr. Ihr seid auch jemand. Das ist eine wichtige und gute Erkenntnis. Und jeder Mensch, der die hat, Halleluja, hat er sie. Wenn Menschen schlecht von sich denken, ist das nicht richtig. Zum Glück kommen die Menschen dorthin an den Punkt und erkennen, ich bin doch auch jemand, ich bin doch auch wertvoll. Ich kann auch etwas dazu beitragen. Was mich aber nachher motiviert hat, umzugehen mit dem, war mein Stolz. Ich habe wieder den falschen Rückschluss aus dem gezogen. Ich habe gesagt, jetzt tue ich aufgrund von meinem Stolz reagieren und es der Welt zeigen oder mindestens meinen Freunden. Edgar hat Jesaja 61 vorgelesen und ich möchte die drei Verse, Jesaja 61, 1 bis 3, nochmal vorlesen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und lebendig sein sollen. Zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache des Gottes, zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass sie Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt einem betrübten Geist gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preis. Am Kreuz soll nämlich am Schluss deine und meine Scham verblassen. Sie soll am Schluss in den Hintergrund rücken. Und auch ich weiss, dass wir in dieser Welt leben. Auch ich weiss, dass du und ich vielleicht einander sogar gegenseitig mal einander verletzen werden. Dass Menschen sich Verletzungen zufügen. Dass ihr schamvolle Momente auch weiterhin erleben werdet. Weil wir Menschen sind. Weil wir begrenzt sind. Weil wir am Schluss nicht aus unserer Menschlichkeit hinaus können. Auch ich weiss das. Dass am Schluss wir irgendwo mit diesen Grenzen, Gesundheit, die Menschlichkeit mit sich bringt, leben müssen. Aber am Kreuz wird Jesus, dass die Scham, die Gefühle, die Verletzungen, die Krankheiten, all das, was uns vielleicht nicht gesund scheinen lässt und wo wir vielleicht eben auch nicht gesund sind, soll in den Hintergrund rücken. Soll verblassen. Soll nicht mehr so dominant sein. Es soll am Schluss viel mehr um die Würde und um die Ehre vom Mensch gehen, von dir und mir gehen. Am Schluss sollen wir am Kreuz Ehre und Würde empfangen. Wir Menschen sehnen uns ja nach Ehre und Würde. Die ganze Welt redet und spricht und zeigt das fast jeden Tag. Wenn wir die ganze Social Media, Erfolg von allen Social Media Plattformen nehmen, zeigt das genau das, dass Menschen sich zutiefst sehnen nach Ehre und Würde, dass sie angenommen werden, dass sie gesehen werden, dass man ihnen Würde und Ehre schenken tut. Und ich glaube, das ist etwas zutiefst Menschliches, etwas, was Gott dem Mensch wie in sein Herz hineingelegt hat. Ich glaube, das ist völlig natürlich. Und es ist gut. Es gehört zu unserem Menschsein. Es tut Menschen gut, wenn sie das spüren. Dass wir einander Ehre und Würde schenken tun. Das tut den Menschen gut. Und ich glaube, das machen wir so viel zu wenig. Vielleicht gerade in unserem Breitengrad, wo wir leben, machen wir das viel zu wenig. Wir Schweizer sagen dann, ich tue lieber Kritik anbringen, weil das ist super, dann lernt er auch etwas oder sie lernt etwas und verstecken eigentlich nur unsere niederen Motive, die dahinter stecken, weil wir es dann gut verkaufen können, weil wir halt Schweizer sind, weil wir möchten, dass Leute lernen und verkaufen es dann halt vielleicht so. Ich glaube, es würde uns ganz gut tun, wenn wir voneinander viel mehr loben und versuchen, so das Positive voneinander zu sehen und einander die Ehre und Würde zu schenken. Ja, das sagt sogar das Evangelium. Wir sollen den anderen höher achten als uns selber. Das fordert dann raus. Und ich glaube, das würde uns gut tun, wenn wir das viel mehr machen würden. Aber am Schluss, glaube ich, am Schluss sind das alles menschliche Versuche. Es sind am Schluss menschliche Versuche, und die DNA von jeder menschlichen Huldigung, von jeder menschlichen Ehrerbietung, die wir anderen Menschen schenken, ist was? Am Schluss? Es ist am Schluss menschlich. Und dann vergeht es auch. Merkt ihr das, wenn Menschen euch loben? Da gibt es wie ein Hochgefühl. Aber es vergeht, es verblasst. Haben das auch so gespürt im Leben? Es geht wie weg. Weil menschliche Worte, menschliche Taten, menschliche Handlungen sind nun halt einfach mal menschlich. Und menschliches Leben verblasst. Menschliches Leben vergeht. Also vergeht da meistens das, was Menschen sagen. Es verblasst und vergeht. Und die DNA von menschlicher Huldigung, wo Menschen sich so sehr danach sehnen, YouTube und was auch immer alles man sich dazu bloß zur Schau kann stellen, vielleicht manchmal sogar bloßstellen kann, trachtet doch nur nach menschlicher Anerkennung, nach menschlicher Würde, wo der Mensch sich doch innerlich so tief danach sehnt. Und es ist so richtig, dass man uns danach sehnet. Aber bei Gott ist das ganz anders. Und das ist der Vorteil von Gott. Das ist der Vorteil von dem, dass ich von dem reden kann. Es ist nämlich nicht so, dass ihr auf mich hören müsst. Hören lieber auf Gott. Das ist der Vorteil, den ich habe. Ich erzähle euch nur, was Gott sagt. Das ist fantastisch. Das hat sogar einen Ewigkeitsaspekt. Und das ist das Tolle am Wort Gottes, an dem, was Gott sagt. Das vergeht nicht. Das sagt er selber in seinem Wort. Was ich sage, das vergeht nicht. Das hat nicht das Ablaufdatum. Das vergeht eben nie. So ist er zuverlässig, treu und am Schluss verlässlich. Ich möchte euch Jesaja 61, 1-3 nochmal vorlesen. Versucht es, aus der Perspektive zu hören von einem Kind Gottes. Ja, das weiss jeder von euch. Das haben wir schon den jungen Kids beigebracht, dass wenn wir Jesus gern haben, sind wir seine Kinder. Sind wir seine Kinder Gottes. Und versuchen es mal zu hören als Kinder Gottes. Ich habe da jetzt die Hoffnung für alle genommen, die neu. Das ist ein bisschen leichter. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten, zu rufen Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden losgelöst und ihre Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Vorbei ist die Leidenszeit der Einwohner Zions. Sie streuen sich nicht mehr verzweifelt Asche auf ihren Kopf, sondern schmücken sich mit einem Turban. Statt den Trauergewändern gehen sie in ihren duftenden Ölen, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der sie schmückt wie ein Festkleid. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit den Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Macht, seine Größe und seine Macht zeigt. Ja, bei Menschen stoßen wir an Grenzen. Bei uns selber stoßen wir an Grenzen. Bei menschlichem Wort stoßen wir an Grenzen. Bei menschlichen Versprechungen stoßen wir irgendwann an Grenzen. Bei Vertrauen, das wir in Menschen setzen, stoßen wir irgendwann an Grenzen. Wir stoßen bei Menschen zwangsläufig immer irgendwann an Grenzen. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen enttäuscht sind von anderen Menschen. Weil wir an die Menschlichkeit von anderen Menschen stoßen. Als Wort, wo menschlich ist, auch ihre Versprechungen, die menschlich sind. Das ist der Grund, warum ganz viele Menschen verletzt sind von anderen Menschen. Und ich glaube, am Schluss ist das, was uns Ehre und Würde verleiht, sind Versprechungen Gottes. Das ist das, was er über uns sagt, denkt. Dort her, wo er uns führen will, ist schon ein prophetischer Text. Das wird passieren mit uns. Doch wie viel Ehre haben wir schon, wenn wir wieder Zachäus da stehen und Gott sagt uns, ich ziehe heute bei dir heute ein. Ich komme heute zu dir heim. Der, der offensichtlich würdig und heilig ist, zieht offensichtlich bei mir ein. Bei euch ein. Ich glaube, das hat lebensverändernden Charakter. Es gibt nichts Besseres, als wenn wir uns selber immer wieder füllen mit dem Wort Gottes. Es immer wieder hören und lesen, einander zusprechen. Das hat am Schluss einen Ewigkeitscharakter und nicht das, was Menschen sagen. Das, was Gott sagt. Das ist ein massiver Qualitätsunterschied. Also massiver könnte kaum sein. Weil es würdig wahr und zuverlässig ist, was Gott sagt. Und ich glaube, wenn wir an dieser Würde, an dieser Ehre, die wir bei Gott haben, aufgrund von dem, dass er für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, wenn wir an dem zweifeln, dann geht nicht das allererste zu Menschen. Das ist gut, wenn man zu Menschen geht und Menschen um Rat fragt, ist alles super. Aber tut euch zuerst Gott aussetzen. Tut euch dem aussetzen, was Gott über euch denkt und über euch sagt. Bevor ihr auf all das hört, was Menschen sagen. Und wenn wir aufhören, Gottes Wort so ein bisschen zu nivellieren, mein eigenes Menge noch ein bisschen dazu, es dann auszunivellieren, das ist das Dümmste, was man machen könnte. Weil am Schluss ist es das, was zuverlässig ist. Wenn ich das ausnivelliere, was zuverlässig ist, was ist denn noch zuverlässig? Ich zweifle, dass dann überhaupt etwas auf dieser Welt zuverlässig ist. Effektiv zuverlässig. Wenn ihr es nicht glaubt, leset den Text nochmal. Wenn ihr es dann noch nicht glauben könnt, was Gott über euch denkt, leset es nochmal. Wenn ihr es dann nicht glauben könnt, lasst es euch zusprechen. Wenn ihr es dann nicht glaubt, lasst es euch nochmal zusprechen. Am Schluss ist es das, was zuverlässig ist, was uns Würde und Ehre verleiht. Am Schluss ist es die Botschaft vom Kreuz. Am Schluss ist es das, für das, wo das steht. Am Schluss ist es das, was Jesus für uns gemacht hat. Das soll uns Würde und Ehre schenken, wie sie vergänglich nicht sein kann. Wie es am Schluss wahr ist, was Gott gesagt hat. Amen.